NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Und dann gibt es die drei Stufen, die nach unten führen. In das Wasser hinein. Und dann, das kann sich derjenige, der hier getauft werden möchte, überlegen. Es gibt schon immer von Anfang an unterschiedliche Formen. Also man kann ganz untertauchen. Hier geht das so, dass man dann im Prinzip auf die Knie geht. So viel Platz ist dort vorne. Und dann kann man aus dieser Position kann man dann dreimal untertauchen.
Also gibt es so richtige Schalen, da gibt es Wasser und Wasser zum Waschen der Füße, Wasser zum Trinken, Wasser zum Duftwasser. Das steht eben im Tempel, eigentlich in jedem Hausaltar eines Tibeters steht irgendwie diese Verkörperungen.
Die Waschung jetzt vor dem Gebet oder die Waschung nach dem Tod, das ist auch wichtig, ist also wie eine Art Rückkehr. Ne? Der Mensch verlässt für einen Moment den Alltag und die Beschmutzung durch das Leben und erinnert sich an einen reinen, ursprünglichen Zustand. Ne? Also der Mensch ist im muslimischen Glauben eigentlich vom Ursprung rein und auch innerlich rein. Es ist nicht befleckt durch irgendeine Sünde oder durch Fehler. Der ist vom Anfang an perfekt und er vergisst diese Perfektion mit der Zeit.
Wasser, es ist ein Element, das nicht nur das Leben auf unserem Planeten erhält und überhaupt erst ermöglicht, sondern das auch tief in den religiösen Traditionen unserer Welt verankert ist. In den großen monotheistischen Religionen, dem Christentum, dem Judentum und dem Islam, hat das Wasser eine symbolische Bedeutung, die weit über das hinausgeht, was wir oft erwarten.
Absolut. Es geht ja nicht nur um Wasser als natürliche Ressource, die wir täglich nutzen. Es geht um seine spirituelle Bedeutung, die von der Schöpfung bis hin zur Erlösung reicht. In den heiligen Schriften und rituellen Handlungen wird Wasser zum Symbol für Leben, Reinheit und göttliche Gnade.
Das Element Wasser. Es kann heilig sein, es kann, wie du sagtest, Peter, reinigen und es kann verwandeln. Wir fragen uns in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, wo liegen Überschneidungen und wo auch Unterschiede in den Religionen im Umgang mit dem Wasser? Dem wollen wir nachgehen und am Mikrofon begrüßen Sie und euch, Martina Kothe
und Peter Schaffinia.
Die Idee, sich ganz oder teilweise mit Wasser zu waschen, um sich auch in einem spirituellen Sinn zu reinigen, ist sehr alt und die fand auch schon Einzug in religiöse Rituale überall auf der Welt.
Im Hinduismus zum Beispiel gehen die Gläubigen davon aus, dass ein Bad im heiligen Fluss Ganges ihre Sünden abwäscht und sie sozusagen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlöst werden.
Und immer wieder finden dann riesige Pilgerfeste statt und zehntausende Menschen tauchen in die Fluten dieses heiligen Flusses ein. Wie zum Beispiel auch zu Beginn dieses Jahres, als das, wie es überall hieß, größte Pilgerfest der Welt gefeiert wurde. Eine besondere Planetenkonstellation hatte dieses Mal hunderttausende Menschen, wenn nicht gar Millionen, an den Zusammenfluss der heiligen Flüsse Ganges und Yamuna gelockt.
Und über dieses Fest der Superlative hat Franziska Amler aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi berichtet.
Die Kumbh Mela ist tief verwurzelt in der Mythologie und Geschichte Indiens. Der Ursprung dieses gigantischen Festes reicht weit zurück. Der Legende nach kämpften Götter und Dämonen um einen Krug, Kumbh, der Unsterblichkeitsnektar enthielt. Dabei ging einiges vom kostbaren Inhalt verloren. Und an vier Orten auf der Erde, darunter hier in Prayagraj, sollen ein paar Tropfen dieses Nektars auf den Boden gefallen sein. Seitdem sind diese Stätten zu heiligen Pilgerzentren geworden. Im Wechsel wird das hinduistische Fest an einem der vier Orte gefeiert. Eine Maha, also eine große Kumbh Mela, findet aber nur alle 12 Jahre statt. In diesem Jahr ist die Bedeutung jedoch noch weitaus größer, weil eine ganz besondere Planeten- und Sternkonstellation nur alle 144 Jahre vorkommt.
Musik
Ein Meer aus bunten Zelten in Gelb, Blau, Rot und Grün erstreckt sich bis zum Horizont, perfekt in geraden Reihen angeordnet. 2,5 Jahre lang haben die Vorbereitungen für diese gigantische Struktur gedauert, die sich nun auf einer Fläche von mehr als 4000 Hektar erstreckt. 150.000 Zelte wurden aufgestellt und genauso viele Toiletten. Wasserleitungen verlegt, Brücken und Straßen gebaut. Wir sitzen im Auto und versuchen uns durch die Massen von Menschen und Fahrzeugen zu bewegen. Der Weg von A nach B wird zur Geduldsprobe. Der Verkehr steht immer wieder still, blockiert von unzähligen Pilgern, die ihren Weg zum Ganges suchen.
Ja, look at this, this is kiosk. Oh Gott. Absolutely chaotic.
Sieh dir das an, das ist Chaos. Oh Gott, absolut chaotisch. Niemand ist hier, um den Verkehr zu regeln. Wir sitzen jetzt fest. Das sind alles die Dinge, mit denen man hier konfrontiert wird.
Yeah, so these are the things you have to face.
Jeder Umweg führt uns tiefer ins Chaos. Der Staub liegt so schwer in der Luft, dass man kaum atmen kann. Wenn der Wind weht, wirbelt er den feinen Staub sogar direkt ins Auto. Doch trotz der hektischen, stressigen Situation sind die Gesichter der Pilger um uns herum voller Freude. Anoop, der das Festival schon so oft erlebt hat, zeigt auf die Menschenmenge.
Schau dir ihre Gesichter an. Sie sind so glücklich, trotz allem. Sie sagen sich, es ist so ein großes Ereignis, so viele Menschen. Da kann man keine sauberen Straßen erwarten. Aber was wir hier machen, ist eine wirklich tolle Sache. Du gehst hin und nimmst ein Bad. Die Leute kommen mit dieser Einstellung. Wir werden auf Probleme stoßen. Aber trotzdem ist es gerade jetzt so schön. Die Sterne stehen gut, weißt du? Es ist eine sehr glücksverheißende Zeit.
Das war ein Ausschnitt aus einer langen Sendung von Franziska Amler aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi. Und das ganze Feature über die Kumbh Mela, die Licht- und die Schattenseiten dieses größten Festes auf dem Planeten, kann man auch hören, und zwar unter ndr.de/info.
Das Wasser als Macht, die sogar den Kreislauf der Wiedergeburten beenden kann, zumindest in der Überzeugung der Hindus. Martina, starke Überzeugung gibt es ja auch in den drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam.
Ja, absolut. Das Wasser hat, wenn man mal im Alten Testament anfängt und auch im Neuen Testament weiterguckt, ganz viele Bedeutungsebenen. Und darüber habe ich mit dem katholischen Theologen und Professor René Dausner von der Universität Hildesheim gesprochen.
Ich denke, wenn man sich die biblischen Texte anschaut und als ich jetzt in der Vorbereitung auch für unser Gespräch mir die biblischen Texte nochmal versucht habe zu vergegenwärtigen, ist mir deutlich geworden, also dass kaum ein Text nicht mit Wasser zu tun hat. Es sind so unglaubliche Fülle an Texten, die das deutlich machen. Und ich finde sehr schön, beispielsweise in der Schöpfungsgeschichte wird schon von Anfang an klar, dass Wasser eine mindestens doppelte Funktion hat. Und von Anfang an wird auch deutlich gemacht, das Wasser wird geschieden, es wird getrennt und es hat eine lebenspendende Funktion. Und auch, das erkennen wir natürlich auch immer wieder bei den Hochwasserkatastrophen, auch eine todbringende Dimension kann es haben.
Peter, wir werden gleich noch ausführlicher über die eben schon angeklungene Taufe im Christentum sprechen. Mhm. Im Judentum gibt's die Einrichtung der sogenannten Mikwe oder Mikwa. Und das ist ein Becken mit Wasser, in dem man ganz untertauchen kann, um sich rituell zu reinigen.
Ja, das ist ja für orthodoxe Jüdinnen und Juden tatsächlich Pflicht, in die Mikwe zu gehen. In liberalen Gemeinden allerdings wird das in der Regel nicht vorgeschrieben. Wann geht man denn in die Mikwe, Martina?
So wie ich rausgefunden habe, wird häufig die Mikwe vor dem höchsten Feiertag, also Yom Kippur, benutzt, um sich symbolisch reinzuwaschen, da auch wieder diese Ebene des Umgangs mit Wasser. Bei Übertritten zum Judentum geht man in dieses Bad oder nach der Geburt eines Kindes. Und das hat aber nichts mit sich wirklich waschen zu tun. Das sollte man bitte vorher erledigt haben. Man taucht dann unbekleidet 3-mal vollständig unter. Und anders als bei der Taufe im Christentum ist das eben keine einmalige Sache. René Dausner sagt dazu:
Das ist eine Dimension, die in allen drei monotheistischen Religionen eine große Rolle spielt und die Bedeutung des Wassers auf eine andere Art noch einmal deutlich macht, nämlich die Dimension der Reinigung, dass ich Wasser nicht nur fürs tägliche Leben, fürs Überleben benötige und genießen kann, sondern dass ich das Wasser eben auch verwenden kann, um mich reinzuwaschen und Eine Grundüberlegung dabei ist, dass ich durch eine äußerliche Reinigung auch innerlich rein werde.
René Dausner hat es ja schon erwähnt, es gibt unglaublich viele Stellen in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, an denen von Wasser die Rede ist.
Ja, und oft liegen Tod und Leben in den Erzählungen über das Wasser auch ganz nah zusammen, zum Beispiel im zweiten Buch Mose, dem Exodus.
Das Volk Israel zieht durch das Rote Meer hindurch. Mose soll die Hand ausstrecken und das Wasser teilt sich. Und dann heißt es im Text sehr schön, dass das Wasser rechts und links wie eine Mauer stand. Und das Volk zieht trockenen Fußes auf dem Grund des Meeresbodens durch. Und dann merkt man aber auch, diejenigen, die Bedränger waren, die erleiden ein anderes Schicksal und das Wasser strömt zurück. Auch das wird beschrieben. Es stürzt herab. Und bringt eben dann den Tod und vernichtet alles Lebendige. Also diese doppelte Dimension ist daran deutlich.
Spannend finde ich aber auch, dass es um Wandlung und um Verwandlung geht, wenn von Wasser die Rede ist. Zum Beispiel, wenn Jesus etwa aus dem Wasser Wein macht beim Festmahl oder der Hochzeit von Kana.
Aber es geht ja beim Thema Wasser nicht nur um Glauben und Rituale. Es geht ja heutzutage um ganz handfeste Probleme mit sinkenden Grundwasserspiegeln, Hitzephasen, Dürrephasen. Und dann wiederum gibt es so viel Regen, dass der Boden ihn nicht aufnehmen kann. Und dann kommt es eben zu Überflutungen.
Und das spielt tatsächlich auch eine Rolle in der Enzyklika Laudato Si des verstorbenen Papstes Franziskus. Da gibt es ein ganzes Kapitel, das sich mit der Wasserfrage, also auf theologischer und nicht theologischer Ebene, beschäftigt.
Und da wird deutlich, dass das Wasser eine Lebensgrundlage ist für alle Menschen. Aber dass diese Lebensgrundlage eben auch bedroht ist. Und Papst Franziskus hat klar gemacht, wie sehr das Wasser auch verunreinigt wird, beschmutzt, verschmutzt wird und damit die lebensnotwendige Grundlage für Millionen von Menschen genommen wird. Und das wird auch in Verbindung gebracht durch den Papst, den früheren Papst, mit einer gewissen marktwirtschaftlichen, vielleicht kapitalistisch überformten Weise, alles für sich besitzen zu wollen. Und ich finde, das Wasser ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass man nochmal drüber nachdenken kann, was eigentlich Privateigentum bedeutet. Wem gehört das Wasser? Wem gehört das Wasser, das ja eigentlich für alle da sein sollte und eben Leben spenden für nicht nur die Menschen, sondern für die Natur insgesamt ist?
Soweit Professor René Dausner. Er ist katholischer Theologe und lehrt an den Universitäten Hannover und Hildesheim. Peter, lass uns weiter dem Weg des Wassers folgen. Wir haben ja bereits über das rituelle Bad im Judentum, in der Mikwe gesprochen. Die christliche Taufe ist mit dieser Tradition, man könnte sagen, gedanklich verwandt. Und die Taufe ist ja in den meisten Religionen der erste rituelle Kontakt mit dem Element Wasser. Also das Kind, meist handelt es sich ja um Kinder oder Säuglinge, wird über das Taufbecken oder die Taufschale gehalten und der Pfarrer benetzt dann den Kopf des Täuflings mit ein klein bisschen Wasser. Aber so läuft es nicht zwingend ab, oder?
Nee, genau. In der katholischen Kirche St. Petrus in Wolfenbüttel läuft das tatsächlich ganz anders ab. Also da gibt es ein großes Taufbecken, das sogar in den Boden eingelassen ist. Also dieses Taufbecken hat so 8 Seiten und an 4 Seiten läuft so Wasser herunter, das fließt so richtig runter und es steht in der Nähe des Altars, dieses Taufbecken. Und ich habe eine Führung gemacht, bei der Pfarrer Matthias Eckers sehr anschaulich erklärt hat, warum dieses Taufbecken so besonders ist und was es mit der Rückkehr zur alten Tradition auf sich hat.
Mit dem Zweiten Vatikanischen Reformkonzil hat man zum einen die kritische Geschichte gesehen und man hat gesagt, wir müssen wieder zurück zu den Quellen des Glaubens, an den Anfang. Und hat dann eben gemerkt, die Taufe ist eigentlich etwas ganz Entscheidendes, ein ganz entscheidendes Sakrament, das mit der Würde eben auch zu tun hat. Und dort hat man auch im Nachgang dann gesagt, eigentlich, wenn eine Kirche einen Taufbrunnen bauen soll, dann soll das so möglich sein wie früher für die Erwachsenen, dass sie ein- und untertauchen können. Bei uns hier in Europa hatte aber jeder hier schon irgendwie einen Taufstein oder einen Brunnen. Deshalb ist hier bei uns kaum etwas passiert. In Nordamerika gibt es aber durchaus in den neu gebauten katholischen Kirchen auch solche Taufbrunnen, wie wir sie hier jetzt in St. Petrus haben. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal in die Kirche. Ich habe ja noch ein Mikrofon. Die räumen noch ein bisschen weiter um. Aber dann gehen wir da jetzt mal zum Taufbrunnen. Und wir gehen mal rechts in den Seitengang und schauen uns noch mal den alten Taufstein an. Ja?
Spannend. Bin ich gespannt, wie es weitergeht, Peter. Diese Rückkehr zu den Ursprüngen der Taufe, bei der man wirklich komplett ins Wasser eintaucht. Wie läuft denn das konkret ab, wenn man dann in St. Petrus getauft wird?
Also der Vorgang ist wirklich sehr intensiv, also intensiver, als man sich das vielleicht von anderen Taufritualen vorstellen kann. Der Täufling kann wirklich vollständig untertauchen. Also du bist richtig im Wasser drin. Du kannst auch mit deinem Kopf untertauchen, wenn du magst. Und das hat auch eine ganz besondere symbolische Bedeutung. Es steht für das Abtauchen in das göttliche Leben und für die Verbindung mit Jesus, betont Pfarrer Matthias Eckers.
Und dann kommen die drei Glaubenssätze. Also glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, des Schöpfers der Himmels und der Erde? Dann sagt er, ich glaube. Und dann gibt es die drei Stufen, die nach unten führen. In das Wasser hinein. Und dann, und das kann sich derjenige, der hier getauft werden möchte, überlegen, es gibt schon immer von Anfang an unterschiedliche Formen. Also man kann ganz untertauchen. Hier geht das so, dass man dann im Prinzip auf die Knie geht, so viel Platz ist dort vorne. Und dann kann man aus dieser Position, kann man dann dreimal untertauchen. Also, und ich halte dann die Hand, sodass ich ihn dabei also untertauche. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Was ich auch total spannend finde, dass hier, wie im Judentum ja auch, in der Mikwe, davon hatten wir schon, dreimal untergetaucht wird, also ja, genau. Diese Zahlensymbolik wieder. Und das ist ja auch kein warmes Wasser, sondern das hat ja wahrscheinlich die Temperatur der Umgebung dann.
Ne? Nee, man kann das auch heizen. Also okay. Es gibt so ein Heizsystem und wenn man möchte, kann man in warmes Wasser untertauchen.
Ich habe mir das so vorgestellt, wenn du jetzt, also auch zu dieser Jahreszeit oder auch wenn es noch ein bisschen kühler ist, in einen See gehst oder in ein Schwimmbad, dieses Erlebnis des Wassers um dich herum in Verbindung mit einer spirituellen Ebene, das ist ja schon intensiv. Also diese Verbindung von Wasser und Spiritualität, das stelle ich mir sehr stark vor, spielt auch im Neuen Testament eine Rolle.
Ja genau, im Johannesevangelium wird das Wasser mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verknüpft. Es kommt aus seiner Seite hervor und diese Darstellung verschleiert tiefgreifende theologische Rückschlüsse. Matthias Eckers erklärt, wie diese symbolische Bedeutung im Hinblick auf die Taufe und das Wasser gedeutet wird.
Und jetzt taucht man immer tiefer in die Symbolik ein, die jetzt ja auch nicht wir oder uns die Kirche vor 100 Jahren überlegt hat, sondern man findet das schon im Johannesevangelium. Das ist das Evangelium, was wahrscheinlich als letztes aufgeschrieben worden ist. Dort wird sehr eindeutig beschrieben, wie Jesus gestorben ist, dass also der Soldat in seine Seite gestochen hat und Blut und Wasser herausflossen.
Was kann man denn da für Rückschlüsse draus ziehen, Peter? Was bedeutet diese Symbolik?
Also das Wasser steht für das Leben, das aus dem Tod entsteht. Das Bild von Blut und Wasser verdeutlicht sozusagen das Leben, aus dem Opfer erwächst.
Aha. Der katholische Theologe Professor René Dausner beschreibt das auch, wenn auch mit anderen Worten.
Bei den frühen Tauffeiern fand immer ein ganzes Untertauchen statt. Also heute kennen wir das ja, dass so ein bisschen Wasser auf den Kopf geträufelt wird, aber früher waren das ja ganz körperliche Erfahrungen und man hat ist einmal sozusagen ganz untergetaucht und dann wieder aufgestiegen, so als wäre man mit Christus gestorben und dann wieder auferstanden. Also das ist so diese Bewegung auch vom Tod ins Leben.
Es gibt aber noch eine weitere zeitliche Symbolik im Johannesevangelium und zwar geht es um den sogenannten achten Tag der Schöpfung. Wir hatten es ja vorhin, diese acht Seiten bei diesem Taufbecken. Das hat auf einer tief symbolischen Ebene alles mit der Taufe zu tun, wie mir Pfarrer Matthias Eckers in Wolfenbüttel erklärt hat.
Im Johannesevangelium heißt es, am achten Tag haben die Jünger wieder zusammengesessen, das Brot geteilt und der Auferstandene ist ihnen erschienen. Wir wissen aber, die Woche hat doch nur sieben Tage, es gibt doch gar keinen achten Tag. Der achte Tag ist wieder der erste Tag und der achte Tag liegt eben jenseits der Zeit. Also er ist schon die Ewigkeit. Und das ist ja bei uns sogar verrückt, eine Acht, das sind zwei Kreise, das ist sogar das Zeichen für Unendlichkeit. Also wer in die Acht eintaucht, der taucht schon in den Himmel ein, in die Ewigkeit. Er hat schon Anteil daran.
Da auch wieder diese Zahlensymbolik, Peter. Kann man das denn jetzt so verstehen, dass Gläubige durch die Taufe nicht nur in ihr neues Leben als Christinnen und Christen eingeführt werden, sondern dann auch mit der Ewigkeit verbunden sind, also mit dieser Unendlichkeit und der Zahl 8. Ich frage mich aber auch, wie wird denn die Erinnerung an diese Metaebene, an dieses Taufritual wachgehalten?
Also das passiert über das Weihwasser, denn das Wasser in der Kirche ist mehr als nur ein einmaliges Ritual. Es ist sozusagen eine ständige Erinnerung an die Taufe und die Verbindung zu Gott. Pfarrer Matthias Eckers erklärt, wie der Taufbrunnen und das Weihwasserbecken in den Kirchen zur Erinnerung an das Sakrament und die göttliche Verbindung genutzt werden.
Es ist tatsächlich so, dass im Katholischen, wenn man jetzt in eine Kirche kommt, gibt es ja immer irgendwo in der Regel ein Weihwasserbecken. Und bei uns ist das jetzt eben auch dieser Brunnen. Das heißt, wer zum Gottesdienst kommt, soll sich daran erinnern, dass er mit dem Wasser, mit Jesus Christus ganz verbunden ist. Und deshalb ist die Form, dass man eintaucht mit der Hand in das Wasser und sich dann bekreuzigt. Und das kann man aber eben auch zu Hause machen. In ganz vielen Kirchen gibt es dann so ein Gefäß, wo man immer Weihwasser auch mitnehmen kann. Das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir jetzt hier so viel Wasser haben. Aber Sie finden eigentlich in jeder katholischen Kirche irgendwo so einen Krug mit einem kleinen Hahn. Und dann gibt es eben Gläubige, die das Wasser mit nach Hause nehmen. Und manche haben dann auch ein kleines Schälchen und erinnern sich dann zu Hause auch und bekreuzen sich vielleicht auch zu Hause vor dem Gebet oder täglich.
Also spielt das Wasser in der katholischen Tradition nicht nur bei der Taufe eine wichtige Rolle, sondern es soll auch quasi als Trägerelement im Alltag immer wieder an den Neuanfang, an die Reinigung, das Leben erinnern, sei es durch den Taufbrunnen in der Kirche oder eben das Weihwasser zu Hause.
Martina, es gibt ja auch noch andere Religionen, wo Wasser eine wichtige Rolle spielt. Wie ist es eigentlich bei den Buddhisten?
Das habe ich mich auch gefragt. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass die hinduistische Tradition auch in die buddhistischen Überlegungen mit eingeflossen ist. Der historische Buddha kommt ja aus Indien, Siddhartha Gautama. Und es ist immer so gewesen, das habe ich gelernt in der Recherche auch, dass der Buddhismus quasi Rituale und schon bestehende Feiern aus den Regionen, in denen er sich dann etabliert hat, übernommen hat. Ähnlich wie bei uns mit dem Katholizismus. Man hat also immer geguckt, was ist schon da und was können wir mit einbauen in unsere religiösen Rituale. Und darüber habe ich gesprochen mit Thubten Kelsang. Sie ist buddhistische Nonne und lebt im Tibet-Zentrum in Hannover. Gebürtig stammt sie aus Wien. Dort hat sie als Grafikerin und sehr erfolgreiche Archäologin an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. 2013 ging dann ihr Herzenswunsch in Erfüllung und sie wurde ordiniert.
Weißt du, warum sie der tibetische Buddhismus so angezogen hat?
Sie hat mir erzählt, dass es tatsächlich die Rituale waren, die sie ähnlich wie im Katholizismus einfach spannend fand.
Also ich war im evangelischen Religionsunterricht, aber ich bin mit meiner Oma immer in die katholische Kirche gegangen. Und ich habe das Katholische immer sehr gemocht, weil ich mag diese ganzen Rituale. Und ich muss schon sagen, dass zum Beispiel in Italien, wo auch Buddhismus als Religion anerkannt ist, die sind ja auch sehr katholisch und da gibt es ganz viele tibetisch-buddhistische Zentren. Irgendwie passt das sehr gut zusammen. Das Tibetische hat auch sehr viele Rituale und scheinbar ist da irgendein Knackpunkt mit dem Tibetischen und das Katholische, wo irgendwo dieses Rituelle gut zusammenpasst.
Es ist überhaupt so, dass Thubten Kelsang aus einer multireligiösen Familie stammt.
Meine Familie ist kunterbunt. Also eigentlich ist meine Familie katholisch, aber meine Großmutter hat als Katholikin einen Juden geheiratet. Und wie der Hitler sozusagen einmarschiert ist in Österreich, sind die geflüchtet nach Brasilien. Und mein Vater ist eigentlich großteils in Brasilien aufgewachsen. Also ich würde sagen, 25 Jahre oder was, war der in Brasilien und hat dort eine Frau getroffen, die war Protestantin, eine Ausgewanderte, die Familie ausgewandert aus Holland, aus Niederlande. Und sie ist nach Rio gegangen und war dort Kindermädchen und hat meinen Vater getroffen und dann war meine Familie sozusagen protestantisch, katholisch, jüdisch.
Interessant. Gibt es denn große Unterschiede im Umgang mit Wasser bei den unterschiedlichen Strömungen im Buddhismus?
Ich glaube prinzipiell nicht, aber Thubten Kelsang ist als Nonne des tibetischen Buddhismus Gläubige des Mahayana-Buddhismus, im Gegensatz zur Tradition des Theravada-Buddhismus. Der ist dann eher in Südasien verbreitet, Thailand, Vietnam etc. Dann gibt es dann auch in Japan den Zen-Buddhismus. Und wir haben es ja schon erwähnt, wie viele andere Religionen auch, hat der Buddhismus auch immer eine lokal gefärbte Seite. Also er hat Traditionen der jeweiligen Region mit aufgenommen.
Wasser hat eine starke rituelle Bedeutung für die Tibeter oder für die Himalaya-Völker. Und zwar zum Beispiel, also die Tibeter selber essen an und für sich gar keine Fische. Das war für sie einfach unantastbar. Also man kann da mal durchgehen durchs Wasser oder so, oder man kann auch mal schwimmen. Aber sie haben nichts genommen aus dem Wasser oder so, was da drinnen ist.
Dazu muss man vielleicht noch erwähnen, dass es im ansonsten weitestgehend vegetarisch ausgerichteten Buddhismus auch regionale Unterschiede wiederum gibt. Und in Tibet ist Fleischessen für Mönche und Nonnen kein Tabu.
Gibt es denn alltägliche Rituale, die etwas mit dem Wasser zu tun haben?
Ja, man bringt ein Wasseropfer sozusagen im Tempel und auch in Hausaltären. Da steht oft vorn eine kleine Schale oder mehrere kleine Schalen mit Wasser.
Die werden ja oft dann gefärbt mit Safran, gelb, um das tolle Wasser noch kostbarer zu machen. Da gibt es verschiedene, also gibt es so richtige Schalen, da gibt's Wasser und Wasser zum Waschen der Füße, Wasser zum Trinken, Wasser zum so Duftwasser. Dann gibt's noch ein bisschen Speise, also kann man Apfel, kann das sein, ein Musik, das ist meistens ein Horn, das mal geblasen wird. Dann gibt's noch eine Kerze, das ist Lichter. Und dann gibt's noch Räucherwerk. Das steht eben im Tempel, eigentlich in jedem Hausaltar eines Tibeters steht irgendwie diese Verkörperungen.
Was macht man denn mit dem Wasser? Es ist ja dann gesegnet oder sagen wir sogar religiös aufgeladen.
Und da ist man, wie so oft im Buddhismus, sehr pragmatisch.
Also und das Wasser da kann man dann eigentlich trinken. Also es wird am Abend dann ausgeleert und am nächsten Tag wieder so angefüllt. Dann kann man es trinken, man kann aber auch damit die Blumen gießen, man kann es auch als Medizin verwenden, aber es ist halt relativ viel, je nachdem, wie groß die Schalen sind. Und was ich auch gesehen habe, war auch so ein Reinigungsritual. Das macht auch der Lama. Er hat dann so eine Pfauenfeder und er macht dann Gebete und dann nimmt man Wasser in den Mund und dann streicht er so mit der Feder vom Rücken zum Kopf und dann spuckt man das Wasser also aus und da ist das ganze Negative dann drinnen und das wird dann in so einen Eimer, wird das dann reingespuckt und alles Negative verlässt den Körper.
Das ist interessant. Also hier haben wir auch wieder Wasser als spirituelle Reinigung.
Und in Tibet, das hat mir Thubten Kelsang auch erzählt, hängen oft Gebetsfahnen über den Flüssen, um diese Gebete und den Segen, den sie verbreiten, dem Fluss mitzugeben und so ins Land zu schicken. Den Flüssen schickt man auch die Sandmandalas mit. Das ist auch eine spannende Geschichte.
Also sie streuen dann eine Woche oder je nachdem, wie groß das halt ist, wie groß die Fläche ist. Manche kann man in ein paar Tagen streuen, manche in einer Woche oder 10 Tagen. Und dann wird das so zusammengekehrt. Am Ende ist auch aber rituell. Also es macht der höchstrangige Lama sozusagen. Mhm. Das wird dann so von allen, zuerst von den 4 Seiten zusammengekehrt aus den Himmelsrichtungen. Und dann wird das in ein großes Gefäß gefüllt. Das wird dann so noch mit so einem Halskragen, also sehr schön gemacht, dieses Gefäß. Und mit diesem Gefäß gibt es dann eine Prozession zum nächstliegenden Fluss oder See. Das hat zum Beispiel der Dalai Lama auch öfters gemacht früher bei diesen Ritualen. Also eins war dann in Graz eben, wo ich war. Da wurde auch währenddessen ein riesengroßes Mandala gestreut. Oh, das war riesig, das war sehr groß. Und das wurde dann eben zusammengekehrt. Wie ich das gesehen habe, ich dachte, ich breche zusammen. Das war so schön. Und wir sind da gesessen, Und auf jeden Fall, es wird zusammengekehrt. Die Vergänglichkeit ist, es wird zusammengekehrt und dann in dieses Gefäß, dann geht man zum nächsten Fluss eigentlich und dann wird dieser Heilige, alles dieses Heilige, was da drin ist, in den Fluss geschüttet. Also mit Gebeten und dann auch mit Zimbel und dung, dung, dung und ganz laut und gesungen und so. Auch wird auch ein Ritual vollzogen und das ist eine Segnung für das ganze Land, die Gegend, eben dieser heilige Sand, der sozusagen, der dann in dieses Wasser kommt.
Thubten Kelsang über das Wasser im Buddhismus. Die tibetische Nonne lebt und lehrt im Tibetzentrum Hannover.
Das Element Wasser ist ja für uns ganz selbstverständlich. Wir gehen ganz selbstverständlich damit um, weil wir eben ganz viel davon haben. Also wir leben im Überfluss sozusagen. Hm. Doch in vielen Kulturen und Religionen wird Wasser als heiliges Element betrachtet, das weit mehr als eine Ressource ist.
Ja, auch im Islam zum Beispiel spielt Wasser nicht nur eine zentrale Rolle in der rituellen Reinigung. Es ist auch ein Symbol für Leben, Reinheit und Verantwortung der Umwelt gegenüber.
Ja, wir haben uns mit Ali Gandur darüber unterhalten. Er ist Professor für islamische Theologie in Hamburg. Wir haben uns über die tiefere Bedeutung von Wasser im Islam unterhalten.
Wasser ist im muslimischen Glauben weit mehr als nur ein Element oder eine natürliche Ressource. Es gilt als Ursprung allen Lebens und spielt auch eine sehr zentrale Rolle für die rituelle Reinheit. So zum Beispiel bei der Waschung, also vor dem Gebet. Aber man darf den historischen Kontext nicht ausblenden. Der Koran und die frühe muslimische Tradition, die sind in einer Region entstanden, wo Wasser knapp war. Das ist eine Wüste gewesen. Ne? Also das war kein selbstverständliches Gut. Und das hat auch Spuren hinterlassen, also sowohl in den religiösen Symbolen, als auch in den Regelungen. Zum Beispiel in der Frühzeit, also schon zu Lebzeiten des Propheten, wurde diskutiert, wie man so Wasser verteilt, wer Zugang hat, welche Rechte und Pflichten damit verbunden sind.
Ich würde gern über den Aspekt des Wassers in den Ritualen sprechen, wie zum Beispiel im Gebet. Diese rituelle Reinigung, die da vollzogen wird. Was denken Sie, wie weit symbolisiert denn das Wasser hier auch Reinheit, also sowohl auf einer physischen als auch auf einer spirituellen Ebene?
Die muslimische Tradition hat keine Besonderheit, was das betrifft. Also die Vorstellung, dass das Wasser nicht nur äußerlich reinigt, sondern auch eine innere spirituelle Reinheit symbolisiert, das ist etwas, was wir eigentlich in den meisten Weltreligionen finden. Denken wir etwa so an die christliche Taufe oder an Rituellenbäder bei den Hindus. Und auch im muslimischen Kontext finden wir das Gleiche. Also das Wasser ist mehr als nur ein Mittel zur Hygiene, also etwas, um etwas sauber zu machen. Und besonders die Mystiker, also die mystische Tradition, also die Sufis, die haben mehr darüber geschrieben und darüber nachgedacht. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen berühmten Sufi, der Ibn al-Arabi, aus Andalusien, gestorben im 13. Jahrhundert. Der schreibt, dass man Wasser zur rituellen Reinigung deswegen nutzt, weil es den Ursprung des Lebens symbolisiert und damit auch einen ursprünglichen Zustand der Reinheit. Das heißt, die Waschung jetzt vor dem Gebet oder die Waschung nach dem Tod, das ist auch wichtig, ist also wie eine Art Rückkehr. Ne? Der Mensch verlässt für einen Moment seinen Alltag und die Beschmutzung durch das Leben und erinnert sich an einen reinen, ursprünglichen Zustand. Ne? Also der Mensch ist im muslimischen Glauben eigentlich vom Ursprung rein und auch innerlich rein. Es ist nicht befleckt durch irgendeine Sünde oder durch Fehler. Der ist vom Anfang an perfekt und er vergisst diese Perfektion mit der Zeit.
Gibt es denn bestimmte islamische Prinzipien oder Lehren, die uns heute helfen könnten, unseren Umgang mit Wasser und anderen natürlichen Ressourcen nachhaltiger zu gestalten?
Gemeinwohlgedanke wurde eigentlich in der Geschichte auch praktisch umgesetzt. So in vielen muslimischen Städten gab es sogenannte Aukaf. Aukaf, das sind so eine Art von Stiftungen, so fromme Stiftungen nennt man das. Und diese Stiftungen haben Brunnen und Zisternen oder öffentliche Trinkstellen, manchmal auch öffentliche Bäder, errichtet. Sowohl für Menschen als auch für Tiere. Und die waren für alle zugänglich und interessanterweise auch kostenlos. Und wenn man heute auch so alte Städte besucht, zum Beispiel Istanbul oder Isfahan oder Kairo oder Fes, wenn man die Altstadt besucht, findet man das immer noch, also diese Quellen und Brunnen. Das war Teil eines ethischen Verständnisses von Verantwortung. Auch die Aussage, die erwähnt wurde, dass man Wasser nicht verschwenden darf, auch wenn man bei einem Fluss ist, erinnert uns, dass man Überfluss vermeiden soll. Das ist auch so, das sind alle so Prinzipien, die man auch auf die Moderne übertragen kann. Und nicht nur auf das Wasser oder auf Wasserkonsum übertragen kann, sondern allgemein über unser Konsumverhalten übertragbar. Weil, also wie wir mit dem Wasser umgehen, schon vieles darüber aussagt, welches Verhältnis überhaupt wir zur Welt und auch zu uns selbst haben.
Das sagt Ali Gandour. Er ist Professor für islamische Theologie in Hamburg.
Ich finde es faszinierend, dass das Wasser in den heute betrachteten Religionen eine reinigende, ja sogar verwandelnde Funktion hat, kann man sagen. Sei es durch die Taufe im Christentum, die rituelle Waschung im Islam, das Bad in der Mikwe im Judentum oder die Reinigung von allem Negativen im tibetischen Buddhismus. Da scheint es ja ein verbindendes Element zu geben, oder?
Ja, dieser Aspekt des Reinigenden ist auf jeden Fall sehr prominent. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, das Wasser steht nicht nur für eine physische Reinigung, sondern eben auch für eine spirituelle Erneuerung. Es ist ein Element, das in manchen Glaubensüberzeugungen den Zugang zu Gott ermöglicht, sei es in der Taufe, dem Gebet oder in rituellen Handlungen. Indem man sich dann reinigt, ist man eben näher an Gott oder zum Beispiel im Hinduismus näher am Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburten.
Im Koran steht ja, und wir haben alles Leben aus Wasser gemacht. Wasser wird in der Bibel mit der Schöpfung und dem Ursprung des Lebens verknüpft. Auch beeindruckend, dass sich hier quasi Wissenschaft und religiöse Überzeugung treffen.
Ja, ist toll. Was ich auch spannend finde, ist, dass es zum Beispiel in der christlichen Tradition die Metapher des lebendigen Wassers gibt, dass Jesus dann den Durst der Seele stillt.
Ja, und im Islam gibt es ja das Bild des Wassers im Paradies, das den Gläubigen ewige Freude bringen wird. Im Judentum spricht der Talmud von der Weisheit als lebendigem Wasser.
Also Wasser ist ein lebendiges Element. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Und damit sind wir auch leider schon am Ende unserer Folge über das Element Wasser. Sie hörten Vertikal-Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Und diesen Podcast finden Sie unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus der Reihe. Und das alles gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Martina Kothe.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.